Mantis.
Heute in der Episode 21 von Evo Mantis in der ersten Staffel geht's um Kompensation und Erschöpfung sowie die Frage, ob ADHS und Autismus heilbar sind, ob man es erst später bekommen kann, was die einzelnen Begriffe streng genommen bedeuten und warum wir andere Begriffe nutzen sollten.
Boah, da hat er ja einiges vor.
Absolut. Evo Mantis!
Evo Mantis. Hallo und herzlich willkommen zu Evo Mantis. Ich habe verschiedene Aufnahmen, die ich vorher gemacht habe, mal verschmissen zugunsten von provokanten Fragen, die ich mal ganz hier an Anfang stellen will. Erstens, kann man ADHS oder vielleicht auch Autismus auch in späteren Jahren noch neu bekommen, obwohl man als Kind, als Jugendlicher oder später keine Diagnose bekommen hat oder hätte, kann man es dann noch mit 30 oder 40 oder 50 bekommen? Das heißt ja immer, nein, das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Auf eine gewisse Weise würde ich aber behaupten, doch klar, natürlich ist das möglich. Und ich werde euch auch zeigen, wieso. Und werde euch dann auch erklären, wie das aber damit zusammenpasst, was es so offiziell heißt dazu. Und die andere provokante Frage ist, naja, kann man jetzt ADHS oder auch Autismus eigentlich heilen? Geht das? Und auch das ist ja was, wo es durchaus Kontroversen drum gibt. Es gibt ab und zu Behauptungen, es wäre möglich, irgendwie das zu heilen. Andere sagen wieder, das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde mal behaupten, auf gewisse Weise muss es sowas wie eine Heilung ja geben, weil sonst würde ja ein Therapieansatz keinen Sinn machen, oder? So, und wie das aber jetzt damit zusammenpasst, dass es natürlich offiziell heißt, es ist nicht heilbar in dem Sinne oder es muss gar nicht geheilt werden, das möchte ich jetzt mal so ein bisschen aufrollen. Und das ist für den einen oder anderen vielleicht auch sehr spitzfindig von den ganzen Konstrukten oder so. Ich habe aber das Gefühl, man gerät immer wieder in diese Probleme hinein. Gerade Themenkomplex Diagnostik spielt das immer wieder eine Rolle. Deswegen lohnt es sich vielleicht doch mal, da genauer hinzuschauen. Ja, ADHS und Autismus-Spektrum-Störung sind ja beides diagnostische Begriffe erstmal. Ja, da ist ja nicht jemand hingegangen und hat gesagt, er hat mal irgendwie den Unterbau untersucht, hat bestimmte genetische Faktoren irgendwie gesehen, hat die irgendwie benannt oder dergleichen. Also jetzt anders als bei Trisomie 21 zum Beispiel, ja, da ist es ja ganz klar nach einer, nach einem weiteren Chromosom, das da halt vorhanden ist, benannt. Das ist halt dann ein Effekt, der davon halt dann ausgelöst wird und der damit klar zusammenhängt. Und so ist es ja aber bei ADHS und Autismus-Spektrum-Störung nicht. Das sind diagnostische Begriffe, das heißt, die dienen eigentlich nur dazu, eine Diagnose zu stellen mit entsprechenden Symptomkriterien und so weiter. Hier in der Folge davor und auch in den Anfangsepisoden immer wieder erwähnt. Nun ist es ja so, wenn es ein diagnostischer Begriff ist, dann macht er eigentlich auch nur im Kontext Diagnose Sinn. Und natürlich ist genau dieser Vorwurf, dass man sich nicht selber diagnostizieren kann, dann absolut richtig. Denn offizielle Diagnosen dürfen eben nur von bestimmten Leuten erteilt werden. Nur die sind berechtigt dazu. Und diese Diagnose dient ja dann auch dazu, eben entsprechende Kassenleistungen zu bekommen, entsprechende Therapien zu bekommen, entsprechende Medikamente zu bekommen. Das ist ja ganz klar reglementiert an der Stelle. Und das hängt alles zusammen. Also wenn ich jetzt behaupte, jemand hätte ADHS, ohne dass der eine Diagnose hat, ist das ja eigentlich falsch. Und auch da will ich dann mal drauf einkommen, dass es eigentlich notwendig ist, dass wir weitere Begrifflichkeiten hier einführen und haben. Ich hatte das ja am Ende der letzten Episode auch schon gemacht. Auch darauf gehe ich dann kurz nochmal ein. Ja, das Konzept ist tatsächlich so, es gibt ADHS eigentlich primär erstmal nur aus der Diagnostik heraus. Und hätte man es irgendwie anders versucht zu erklären und anders heranzugehen, hätte man wahrscheinlich auch nicht den Begriff ADHS gewählt. Also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Also das sind ja genau die Begrifflichkeiten quasi, die einfach ja, für die meisten Leute einfach als störend empfunden werden. Und bei Autismus-Spektrum, da steckt es zwar nicht direkt im Wort drin, aber da ist es von den Symptomen her eigentlich so, dass man sagt, das sind Leute, die halt im sozialen Miteinander halt irgendwie auffällig und problematisch sind. Das heißt, die Diagnose hat immer eine große Säule, daneben noch eine zweite. Aber diese eine große Säule ist, dass man im sozialen Miteinander auffällig ist, dass man irgendwie störend ist, dass man da nicht so funktioniert, wie die Gesellschaft oder das soziale Umfeld es von einem erwartet. Man wird der Konformität quasi nicht gerecht, könnte man sagen. Das ist ein wesentliches Kriterium dafür, überhaupt so eine Diagnose zu erteilen, sage ich jetzt mal. Und die zweite große Säule dabei ist der persönliche Leidensdruck eigentlich. Das heißt, dass Menschen wirklich auch darunter leiden, was aber halt auch eine Reaktion davon sein kann, dass das soziale Umfeld das halt nicht gut aufnimmt. Und wenn man im sozialen Umfeld nicht gut zurechtkommt, dann entsteht allein dadurch ein Leidensdruck. Also ständig mit seinem sozialen Umfeld aneinander zu geraten, ist etwas, was der Mensch schlechthin nicht aushält. Das ist schlecht fürs Gehirn, das kann man an verschiedenen Stellen leider sehr schön zeigen. Das Gehirn ist ein sehr soziales Organ. Ja, dazu gibt es Untersuchungen verschiedenster Art. Und die Konsequenz daraus ist eben, ja, beide Sachen. Also wir haben einen Konflikt quasi mit dem sozialen Umfeld. Einmal quasi in die eine Richtung, das andere mal quasi als Auswirkung davon dann der Leidensdruck. Leidensdruck kann aber natürlich auch noch von weiteren Faktoren kommen. Also dass man sagt, ich kriege die Sachen selber vielleicht nicht so hin, wie ich das eigentlich will. Wobei ich zu bedenken geben muss, würde man sich selber seine Ziele rein aus sich selber heraus definieren, ohne sich an der Gesellschaft und den Normen außen herum zu orientieren, würde man vielleicht auch auf einen Rahmen kommen, der einem selber stärker entspricht, mit dem man besser zurechtkommt. Und entsprechend hätte man dann vielleicht einfach auch geringeren Leidensdruck. Insofern, es hängt immer mit dem sozialen Umfeld wahr. Es ist insofern ein Konflikt quasi, der zwischen den Individuen und dem sozialen Umfeld oder der Gesellschaft halt besteht. So, wie ist denn das jetzt mit dem Leidensdruck? Also was ich ja auch gesagt hatte, ist, ein Stück weit muss sich jeder von uns anpassen. Das heißt, auch Neurotypische passen sich im Prinzip dem an, was die Gesellschaft von ihnen an Konformität, an Normen, an Verhalten verlangt. Das ist auch für Neurotypische ein bisschen oder auch mehr oder weniger mühsam. Das ist genau das, wozu man eben halt sowas wie Willensstärke, Disziplin braucht. Was immer so schön gesagt wird, natürlich brauchst du da Disziplin und mit entsprechender Disziplin kriegst du das hin. Jetzt ist aber halt die Frage, wie viel Disziplin musst du aufbringen? Also wie weit bist du quasi von deiner natürlichen Vorgabe, also die so genetisch, epigenetisch, durch die sonstigen Erfahrungen, die du gesammelt hast, mit deinen Anpassungen, mit deinen Strategien, mit deinen Mechanismen, wie weit bist du da von dem entfernt, was dein soziales Umfeld, was die Gesellschaft an Konformität, an Verhalten von dir verlangt? Und man könnte auch sagen, alle Neurotypischen liegen quasi in einem Bereich, bei dem es ihnen möglich ist, sich innerhalb ihrer Kompensationsmöglichkeiten da anzupassen. Das heißt, die können das eben gut kompensieren, selbst dann, wenn vielleicht noch weitere Belastungsfaktoren dazukommen. Das heißt, es gibt eine gewisse Kompensationsschwelle eigentlich in jedem von uns. Das heißt, wir sind in der Lage, bis zu einem gewissen Grad Dinge zu kompensieren. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann wird diese Kompensationsschwelle überschritten. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie sehr sie halt überschritten wird. Das heißt, wird sie nur so ein bisschen überschritten, dann können wir das eine ganze Weile lang durchhalten. Aber es tritt halt sowas wie eine Erschöpfung ein quasi. Also das, was ich dann halt irgendwann auch in sowas wie Burnout äußern kann. Das, was ich aber auch in irgendwelchen Erschöpfungssymptomen äußern kann. Das, was ich auch in irgendwelchen körperlichen Reaktionen äußern kann. Also es gibt verschiedene Erschöpfungssyndrome, sage ich mal im weiteren Sinne, die zum Teil auch ja mit anderen, mit Dingen, also so wie Long-Covid assoziiert sind. Es gibt Erschöpfungssymptome, aber aus verschiedenen anderen Aspekten heraus auch. Die haben alle gewisse Gemeinsamkeiten. Also da könnte man auch nochmal genauer hingucken. Und nach meinem Gefühl ist vielleicht doch sind vielleicht doch ähnliche Mechanismen da am Werk. Also es muss nicht ganz sich identisch entsprechen und muss nicht ganz gemeinsam sein, aber so dieser Grundmechanismus ist halt einfach der, dass man sagt, man ist halt über längere Zeit über seiner Kompensationsschwelle gewesen. Immer so, dass es erstmal für den Moment quasi funktioniert hat, aber man hat sich daran halt erschöpft. Und irgendwann schlägt das halt dann durch. Das heißt, eine Weile geht es, also der Körper, der Mechanismus im Körper ist durchaus in der Lage, quasi gewisse Zeiten auch über gewissen Leistungsschwellen halt tätig zu sein, aktiv zu sein. Das ist halt eine Anpassung, wo man sagt, halt in Notfällen und für begrenzte Zeit, in Ausnahmesituationen, ist man auch in der Lage, mehr zu leisten, als einem langfristig halt gut tut. Übersieht man das jetzt oder akzeptiert das irgendwann als Normalzustand, also wird die Ausnahme quasi zur Normalität, der Dauerausnahmezustand sozusagen, dann laufe ich halt in Probleme rein, weil dafür sind die Mechanismen halt nicht gemacht gewesen. Und dann passiert halt eins, dass man halt das erschöpft und erschöpft und halt dieses Gefühl dafür auch halt mehr und mehr wegschiebt, sich davon dissoziiert, weil nur so funktioniert man ja, indem man quasi diese Warnmechanismen, die man in sich spürt, halt auch versucht zu ignorieren. Also wenn man irgendwann halt weit über der Kompensationsschwelle ist oder auch halt so plötzliche Peaks da kriegt, also so plötzliche Ausschläge, dass es so total krass ist, weil so viele Sachen halt zusammenkommen, dann geht es natürlich wesentlich rasanter, dass dann halt auch ein Zusammenbruch kommt, dass es dann halt gar nicht mehr geht. Oder wenn ich halt sehr lange da drüber bin, aber dann halt irgendwann zu lange oder da halt nochmal ein Impuls kommt irgendwie, der es nochmal verstärkt. Es gibt aber auch das Phänomen, dass man sagt, naja, dieser Ausnahmezustand, der endet vielleicht halt irgendwann. Und dann holt der Körper quasi das nach, was er die ganze Zeit quasi als Schulter auf sich genommen hat. Also es ist wie so ein Kredit, den der Körper die ganze Zeit aufnimmt auf die Energie. Und irgendwann holt er sich das dann halt zurück. Und das typische Phänomen ist halt, man hat Stress mit irgendeiner, ja, in der Arbeit, mit irgendeiner Arbeit, die man halt abgeben muss, irgendeine Deadline. Vielleicht ist es auch die Bachelorarbeit, die man schreibt oder die Doktorarbeit oder whatever. Irgendwas, was einen totalen Stress setzt. Irgendwas, was viel Energie einfordert. Aber es ist ein Ausnahmezustand und man weiß, man muss das halt irgendwie hinkriegen. Und dann kommt der Moment, wo das irgendwie erledigt ist, wo quasi diese Ausnahme, dieser Grund, wegen dem man das aufrechterhalten hat, halt wegfällt und dann wird man krank. Vielen Leuten passiert das auch, wenn sie stressige Arbeit haben, dass sie dann halt in den ersten Tagen ihres Urlaubs halt irgendwie krank werden oder dergleichen. Da muss man halt einfach sagen, da holt sich halt der Körper dann zurück. Also der fährt halt dann auch viel von dem, was er in Energieausgaben hat, halt zurück. Und das führt halt auch eher dazu, dass halt dann irgendwelche Krankheiten halt eine Chance haben. Aber es geht halt auch damit einher, dass man sich dann halt endlich mal eine gewisse Ruhephase auch gönnt. Also der Körper akzeptiert das halt vielleicht auch auf einer gewissen Ebene, dass man sagt, nee, jetzt können wir auch krank werden. Jetzt müssen wir da nicht irgendwie auf Biegen und Brechen dagegen kämpfen irgendwie, sondern jetzt ist es okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit quasi auch über so eine Erschöpfungs- und Ruhephase quasi uns da wieder auf ein normales Niveau unterzubringen und zu fangen. Gibt es aber nie, kommt quasi eine Notlage nach der anderen, muss man das immer aufrechterhalten, dann ist das natürlich wesentlich energischer quasi. So, das war so eine kleine Schleife und insofern haben wir jetzt ein bisschen definiert, irgendwie wo neurotypisch ist. Jetzt ist halt die Frage quasi, es gibt halt außerhalb dessen halt einfach Menschen, die jetzt halt nicht das Ganze noch, also es gibt Menschen halt, die können kompensieren quasi, die sind innerhalb ihrer Kompensationslimit, die kriegen das auf Dauer hin, die kriegen das vielleicht auch mit Familie hin, die kriegen das auch hin, wenn sie irgendwie ihre Angehörigen noch pflegen müssen, in der Arbeit Stress haben und so weiter. Trotzdem sind ihre Mechanismen so angelegt, dass sie noch ausreichend kompensieren können, zumindest vielleicht für eine gewisse Zeit, wo es notwendig ist. Das sind dann wunderbar neurotypische, die funktionieren trotzdem in der Gesellschaft. Die haben keine Anpassungsstörung oder sonstige Störung, die man dann halt da feststellt. Aber es gibt eben halt auch Menschen, die da halt leichter über ihre Kompensationsschwellen kommen, weil sie schon von der Grundanlage halt ja weiter weg sind von dem, was die Gesellschaft von ihnen fordert und verlangt. Das heißt, die starten schon mal ganz woanders die müssen schon mal mehr Kompensation jeden Tag halt aufwenden, also mehr Willenskraft, mehr Disziplin aufwenden, um überhaupt das zu erfüllen, was die Gesellschaft von ihnen irgendwie haben will. Und vielleicht scheitern sie damit aber trotzdem noch mehr oder weniger. Das heißt, sie kriegen auch Kritik, kriegen dadurch halt negative Rückmeldungen. Das verstärkt im Prinzip halt das Problem. Es kann aber auch sein, dass die halt gerade so in einem Bereich sind, wo man sagen kann, naja, das ist so knapp unter der Kompensationsschwelle. Das heißt, die kriegen das schon einigermaßen hin, aber es ist halt eine Daueranstrengung für die. Und dann sind so Sprüche wie mit, ja, du musst noch mal ein bisschen Disziplin hier reinstecken, dann kannst du noch alles Mögliche mehr, sind halt blöd, weil, die investieren halt schon quasi 90-95% ihrer verfügbaren Kompensationsleistung. Und würden die jetzt noch mehr da investieren, dann kommen sie halt in den gelben, roten Bereich halt rein und dann wird es halt problematisch. Das können sie gar nicht beliebig quasi, da einfach so das über 100% ausreizen. Das geht halt wirklich nur in Notfällen und es ist halt nicht besonders zielführend. Also es ist kein Tipp, der ihnen hilft, so von wegen, du musst nur disziplinierter einfach sein, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr machen. Also es gibt auch Leute, die machen es dann und versuchen es dann und die haben dann halt genau danach halt ihre Depressionen, ihre Burnout-Geschichten und so weiter. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass man einfach halt da so auf dem 90%-Level halt vielleicht ganz gut zurechtkommt, sich da so eingegroovt hat, irgendwie das funktioniert. Und jetzt kommen aber Lebensereignisse dazu, die halt irgendwie krass sind. Also ja, du hast halt auf einmal eine Familie mit Kindern, die vielleicht anstrengend sind und so weiter, die dich fordern. Und wer noch keine Kinder hat, ja, es kann sehr fordernd sein. Es kann auch sein, dass das irgendwie relativ easy geht, aber es ist nicht oder eigentlich niemals so, dass man da gar nichts investieren muss. Also wer sich diese Illusion macht, dem würde ich, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass der vielleicht auch nicht genügend quasi für diese Kinder dann irgendwie aufwendet. Aber es ist halt immer so eine Balanceakt, also für jeden. Nur jemand, der halt schon sehr viel Kompensation die ganze Zeit aufwendet, der hat halt weniger dann dafür irgendwo zur Verfügung. Der muss halt an anderen Stellen eigentlich einsparen. Und ja, dann kommen vielleicht weitere Belastungsfaktoren dazu. Wie gesagt, es gibt viele Ereignisse im Leben, die halt problematisch sein können. Irgendwelche Krisen, Dramen, Schicksalsschläge und so weiter. Es können aber auch weitere Belastungsfaktoren sein, wie besonderer Stress in der Arbeit halt, also wo verlangt wird, dass man halt am Wochenende auch arbeiten soll. Oder halt auch so Faktoren wie Corona. Ja, das war für viele Menschen dramatisch und drastisch. Das heißt, es hat einfach bei einigen auch massiv Kompensationsenergie gefordert. Und der Effekt war dann halt, dass mehr Menschen in Probleme gerannt sind. Das heißt, was deutlich war, ist, dass mit Corona quasi eine Welle an mehr Bedarf in psychotherapeutischen Einrichtungen auf einmal da war. Also bezüglich Diagnostik, bezüglich Therapien, bezüglich sonstiger Behandlung und so weiter. Es gab deutlich mehr Leute mit oder nach Corona quasi, die in zum Beispiel ADHS-Selbsthilfegruppen aufgeschlagen sind. Es hat ein bisschen gedauert, es gab so einen gewissen Verzögerungseffekt. Das heißt, mit Corona war ja ein Treffen erstmal so gar nicht möglich. Dann haben viele von den Leuten, die da in Probleme gerannt sind, die dann vielleicht auf einmal Depressionen hatten oder ihren Zusammenbruch oder Burnout oder nicht mehr weiter wussten, die Angststörungen hatten und dergleichen, bis die dann quasi irgendwann draufgekommen sind, aha, da hängt vielleicht halt auch sowas wie ADHS mit dran. Und es macht vielleicht Sinn, sich da mal Hilfe zu suchen und oh, es gibt aber keine Therapieplätze und ich komme da überhaupt nicht weiter. Aber ah, ich bin jetzt draufgekommen, es gibt vielleicht eine Selbsthilfegruppe. Ah, dann gehe ich da mal hin. Das dauert natürlich. Ja, das ist was, das kann Monate oder sogar Jahre halt dauern. Und mit einem entsprechenden Nachlauf kommen jetzt aber halt immer noch Leute in ADHS-Gruppen, die aber zum Teil halt auch aus dem Belastungsimpuls von Corona heraus halt diese Symptomatik entwickelt haben. So, worauf will ich jetzt hinaus? Gehen wir mal davon aus, man ist die ganze Zeit auf so einem 90% Kompensationsniveau. Also man kommt damit irgendwie klar. Man ist vielleicht auch mal bei 60%, dann ist man vielleicht bei 95%. Ganz selten kommt man da mal drüber, aber im Endeffekt ist man da so einigermaßen organisiert. Und jetzt kommen aber eben diese krassen Belastungen dazu, sowas wie Corona und noch weitere Dinge vielleicht. Und dann bist du so deutlich drüber, dass du dann in Probleme rennst. Und Ursache davon ist jetzt aber halt auch sowas wie ADHS. Nun ist die spannende Frage, damit du quasi versagst in dem gesellschaftlichen Miteinander, also dass du nicht mehr funktionierst nach außen, also dass du auf einmal halt diese ganzen Symptome halt zeigst im gesellschaftlichen Miteinander und dass du gleichzeitig halt diesen Leidensdruck entwickelst, weil du halt merkst, das funktioniert so nicht, ich krieg lauter Kritik, aber ich streng mich ja schon auf 100 oder 120 oder 150% an, aber ich krieg trotzdem Kritik. Dann macht dir das halt Probleme, dann ist das ein riesen Leidensdruck. Dann bricht im Prinzip halt alles zusammen. Deine ganzen Mechanismen und Strukturen und so weiter, das funktioniert halt alles nicht mehr. Und in dem Moment ist dann eigentlich überhaupt, sind die wichtigen Säulen dieser Diagnosekriterien halt erfüllt. Also du funktionierst nach außen nicht mehr. Die Gesellschaft hat ein Problem mit dir. Und du hast quasi ein Problem mit der Gesellschaft und einen Leidensdruck. Und dann ist es völlig logisch, dass du halt auch in einem höheren Alter, eigentlich mit einem beliebigen Alter, auf einmal eine ADHS-Diagnose bekommen kannst oder auch eine Autismus-Diagnose oder auch vielleicht einige andere Sachen, die da mittelbar mit dranhängen, obwohl du sie vorher vielleicht oder ziemlich sicher nicht gekriegt hättest, weil du ausreichend funktioniert hast und der Leidensdruck bei dir nicht vorhanden war oder nicht groß genug war. Und das ist ja schon mal eigentlich spannend. Also das heißt, diese Frage, kann man auch erst später ADHS bekommen? Da heißt es immer so, nein, das ist was Genetisches. Ja, das ist Quatsch, dass man es erst später, das ist schon immer da. Wo man sagen kann, Moment. Entschuldigung, aber ADHS ist doch ein diagnostischer Begriff. Ja, also der quasi daran hängt, dass man eine Diagnose erteilt. Und die diagnostische Definition basiert eben auf diesen zwei Säulen. Dass man sagt, ich kann nach außen zur Gesellschaft nicht funktionieren und ich habe diesen Leidensdruck. Wenn es aber vorher nicht gegeben war, dann ist die Diagnose ja gar nicht erteilbar vorher und dann ist ja insofern die Diagnose gar nicht relevant oder gegeben. Also laut Definition dieser Diagnose, da kann ich auch nichts dafür, ja. Und entsprechend gab es ja dann gar kein ADHS. Also ADHS ist ja nur das, was diagnostizierbar ist, weil ein diagnostischer Begriff. Das hat mich aufgeregt an der Stelle, wo ich sagen kann, wie passt denn das zusammen? Vor allem, wie passt denn das jetzt damit zusammen, dass ein weiteres Diagnosekriterium von ADHS ist, wenn da jemand mit 30, 40 oder 50 hinkommt, dass man sagt, das muss aber im Kindesalter schon vorhanden gewesen sein. Wo man sagen kann, Moment mal. Aber wenn das Kind damit zurechtkam, vielleicht keinen Leidensdruck hatte, der irgendwie klar ist, vielleicht auch das Kind soweit funktioniert hat, dann kann es später quasi kein ADHS sein. Okay, kann man so sehen? Ist eine reine willkürliche Definition aus meiner Sicht. Aber wie kann denn das überhaupt zusammengehen? Weil das Kind hat ja keine Diagnose gekriegt. Also in dem Szenario, was ich jetzt hier mal aufziehe, sagen wir, das Kind hat keine Diagnose gekriegt. Wie kann ich denn dann sagen, ja, da müssen schon aber ADHS-Symptome vorhanden gewesen sein? Wo ich sagen kann, also ADHS als diagnostischer Begriff, wenn da Symptome waren, dann sind das erstmal Symptome. Wenn die nicht an einer Diagnose dranhängen quasi, dann könnte man sagen, naja, es gibt ganz typische ADHS-Symptome, ganz eindeutige. Und dann sagt, okay, wie viele wirklich eindeutige ADHS-Symptome gibt es, die nicht auch aus anderen Störungen heraus oder anderen Problemen heraus, aus anderen Diagnosen herauskommen können? Das heißt, wenn jetzt ein Kind quasi als hyperaktiv gilt oder als hat eine Impulskontrollstörung, also hat Wutausbrüche, sonst was oder so, es ist aber keine Diagnose gestellt werden oder es wären vielleicht halt nicht insgesamt die Diagnosekriterien erfüllt. Insofern ist es eben halt keine ADHS-Diagnose gewesen. Wie kann man denn davon sprechen, dass einzelne Symptome dann ADHS-Symptome waren? Das waren ja gleichermaßen auch Symptome für eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel. Da hast du auch viele von diesen Sachen. Ja, hohe, da nennt man das dann Vigilanz quasi hohe oder dann diese Impulskontrollstörung oder leichte Reizbarkeit oder sonst was hast du auch. Sowas wie Stimmungsschwankungen oder sowas. Also da sind gewisse Symptome, die können jetzt an verschiedenen Diagnosen hängen. Und man fordert jetzt aber, dass es ADHS-Symptome gewesen sein müssen. Wo man sagen kann, das beißt sich ja so ein bisschen hinten in den Schwanz. Also das ist doch irgendwie komisch. Also ist dieser ADHS-Begriff vielleicht einfach blöd benutzt. Dann habe ich ja gesagt, ich will mich nicht damit aufhalten, irgendwie, dass ich mich nur drüber aufrege. Also, ja, wenn man da nachbohrt mit Experten oder auch versucht nachzulesen oder auch das Ganze mal als Sparringpartner mit ChatGPT durchdiskutiert und das ist halt da wesentlich geduldiger und bemüht sich halt logisch irgendwie, das dann zu verargumentieren, wie es offiziell ist, tut sich aber halt auch schwer. Dann merkt man in der Diskussion eigentlich schon, ja, da wird dann auf so Formulierungen ausgewichen wie, ja, das muss man im Einzelfall halt genau angucken und es kommt drauf an und da muss man halt differenzieren und da wird es ein bisschen schwammig und diffus von den Formulierungen, wo man sagt, okay, ja, das ist schon ein Ding quasi, dass das da irgendwie von den Begriffsdefinitionen nicht sauber ist und sorry, aber da komme ich halt eher aus so Sachen wie Logik und vielleicht auch Informatikbereich oder sowas, wo man halt sauber und klar und präzise halt definiert halt an den Sachen. Fairerweise kann man es schon ein bisschen auflösen. Also man kann wirklich sagen, klar, du musst im Prinzip in zwei Dimensionen eigentlich denken. Das eine ist quasi, ist da eine Störung, wenn man es mal für den Moment Störung nennt, oder eine Besonderheit halt vorhanden? Also ist ADHS als Grundkonstellation vorhanden oder nicht? Und das ist aber unabhängig davon quasi, ob eine Diagnose vorhanden ist oder nicht. Das heißt, es gibt zwei Arten von Begriffen eigentlich in Bezug auf ADHS. Das wird nur nirgends sauber so beschrieben oder ist den meisten Leuten nicht bewusst, dass es das eigentlich faktisch von der Verwendung so gibt. Es gibt dieses ADHS, was vorhanden ist. Das ist dann dein ganzes Leben lang aber vorhanden von dieser Grundkonstellation. Das ist aber nirgends so richtig sauber definiert halt irgendwie, weil das halt hängt diffus und mittelbar quasi nur an dieser Diagnose da so dran. Und es gibt die Diagnosebegriff ADHS, der mit bestimmten Kriterien, vielleicht ein bisschen überformal und überakribisch da irgendwie definiert ist, wobei man die meisten von diesen Kriterien dann irgendwie nicht sauber abarbeiten kann, wodurch es dann wieder irgendwie einigermaßen diffus dann irgendwie auch wird. So, und ich kann jetzt halt in beiden Dimensionen halt gucken und kann sagen, okay, wie viel von diesem Problem quasi ist denn vorhanden? Und dann kann ich halt immer den Zustand haben, dass ich sagen kann, okay, ist halt nicht diagnostiziert bisher. Und dann kannst du aber von dem Vorhandenen in den diagnostizierten Bereich halt übergehen. Und dann kann es aber halt auch passieren, dass du quasi von dem diagnostizierten Bereich, dass du deine Diagnosekriterien quasi erfüllst, dass du sagen kannst, da ist ein Hilfsbedarf vorhanden. Und das ist die eigentliche Dimension, die man da eigentlich aufspannt. Es gibt einen ADHS-spezifischen Hilfsbedarf. Das ist das, was die Diagnose dann eigentlich versucht zu machen. Von diesem Hilfsbedarf kannst du aber auch irgendwann wieder runterkommen. Das heißt, natürlich versucht die Therapie dann, dich zu heilen. Also die meisten Therapien versuchen ja zu heilen, ja. Also wenn es als Krankheit quasi bezeichnet wird, was ja manchmal auch passiert, dann müsste man ja sagen, okay, dann versucht die Therapie mich zu heilen. Oder wenn sie das nicht tut, was hat die dann für einen Sinn? Man spricht in dem Kontext aber eher von Remission. Also das heißt, der Hilfsbedarf fällt halt eigentlich weg. Du heilst quasi diese erste Dimension im Sinne von ADHS, heilst du halt nicht. Du heilst quasi nur diesen Hilfsbedarf, könnte man sagen. Also es sind zwei verschiedene Dinge quasi. Diese Grundkonstellation ADHS ist immer da, deswegen forderst du auch quasi, dass so gewisse Anhaltspunkte dafür halt auch schon in der Kindheit da gewesen sind, obwohl das nichts direkt mit Diagnostik zu tun hat. Und du kannst es auch haben quasi, ohne dass du diagnostiziert bist oder sonst was, da gibt es was drunter Schwelendes. Das ist bloß nirgends so richtig klar definiert und deswegen streiten da manche Leute auch ab und sagen, das ist ja völliger Quatsch und das gibt's ja gar nicht und das ist erst mit der Diagnose ist es quasi eindeutig, wo ich sagen kann, ja, aber genau die Diagnostik setzt auf eine Basis auf, die genau diesen drunterliegenden Begriff benutzt, der eigentlich so eine generelle Konstellation ausdrückt. Insofern implizit sagt die Diagnostik auch, dass es das drunter gibt. Es trennt diese zwei Begrifflichkeiten noch nicht sauber. So, und das ist immer da. Und dann hast du aber einen zweiten Begriff oben drauf, dass du sagen kannst, die ADHS-Diagnose im Sinne der Hilfsbedürftigkeit oder dass Hilfsangebote quasi gerechtfertigt sind, die kann eben erteilt werden und die kann aber auch wieder wegfallen quasi. Also im Idealfall führen dann Therapien und so weiter dazu, dass Hilfsangebote zumindest zum Teil nicht mehr notwendig sind, Also, dass jetzt nicht die ganze Zeit in Dauertherapie sein musst oder dass du möglicherweise auch mit Medikamenten nicht die ganze Zeit arbeiten musst oder das wieder zum Teil zurückfahren kannst. Also das kann unterschiedlich sein. Es kann aber auch wieder sein, dass es notwendig wird. Also das ist ja eine Sache, die auch viele berichten, dass sie sagen, sie haben am Anfang in bestimmten Belastungs- und Krisensituationen, also wo sie viel auch kompensieren mussten, wo sie viele vielleicht auch an ja Kompensation Kredit quasi schon aufgenommen hatten, um da überhaupt mal wieder rauszukommen, um Fuß zu fassen, haben sie Medikamente und viele andere Unterstützungsmaßnahmen gebraucht. Irgendwann sind sie aber mit ihren Mechanismen und so weiter so weit besser aufgestellt gewesen, dass sie dann halt da auch wieder runtergekommen sind. Und dann waren sie nicht mehr hilfsbedürftig, hatten aber immer noch ADHS. Also ADHS im Sinne dieser grundsätzlichen Konstellation, die halt da ist. So. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, weil dieses ADHS-Diagnose kann man nicht selber erteilen. Man kann sich nicht selber diagnostizieren mit ADHS. Okay, soweit so klar. Ja, das ist ja wirklich dieser offizielle hilfsbedürftigkeitsdiagnostische Begriff. Aber die Diagnostik setzt eben halt auch was auf, wo du sagen kannst, nee, aber grundsätzlich ist diese Konstellation halt trotzdem da drunter und muss schon in der Kindheit da gewesen sein. Auch wenn sie dann niemand diagnostiziert hat und die Diagnosekriterien nicht gereicht hätten. Deswegen muss es trotzdem da gewesen sein. Also habe ich auch was drunterliegendes. Da gibt es aber keinen formalen Prozess dafür, wie das definiert wird. Also, dass man sagt, irgendwie, es gibt gewisse Grundbelastungsfaktoren oder sowas, die irgendwie da sind, wo dann natürlich auch die Tür dafür offen ist, zu sagen, naja, aber das wird durch wen wie festgelegt. Das kann dann halt doch wieder irgendwie vielleicht auch durch andere Leute irgendwie festgestellt und festgelegt werden. Und das ist eigentlich auch der fairere oder richtigere Ansatz davon, meiner Meinung nach. Und genau das, was auch in dem einen Buch eben als VAST beschrieben wird, also dieser Begriff VAST, Variable Attention Stimulus Trait, der im Wesentlichen eigentlich diese ganzen Eigenheiten von ADHS, diese ganzen Faktoren auch, die diese Belastung so ein bisschen darstellen oder sowas halt aufskizziert und sagt, okay, VAST ist halt was, das kannst du halt haben. Das erteilt ja auch keiner irgendwie offiziell als Diagnose oder sowas, weil es eben keine Hilfsbedürftigkeitsdiagnose quasi in dem Sinne ist. Es kann sein, dass du, wenn du VAST hast, auch ADHS quasi hast, also im Sinne einer Diagnose, einer Hilfsbedürftigkeit. Man müsste aber fairerweise auch sagen, wenn du halt keine Hilfsbedürftigkeit mehr hast und du kommst irgendwie wieder mit klar, also du brauchst weder Medikamente noch irgendwie Therapie oder sonst was, du hast es selber so weit wieder im Griff, du bist unter deiner Kompensationsschwelle und sei es bei 95% oder sonst was, aber es ist soweit okay, ja, dann hast du vielleicht halt auch kein ADHS mehr. Also wenn ADHS der diagnostische Begriff ist, der dann sein soll. Und wer das jetzt spitzfindig findet, sorry, aber leider rotieren ja genau irgendwelche Leute, die ja Diagnosen erteilen sollen, oft genau um diese ganzen Fragestellungen und so weiter irgendwie rum und eiern da irgendwie durch die Gegend. Dass es ein Grausen ist zum Teil irgendwie, wo wirklich auch Betroffene dann irgendwie von Pontius zu Pilatus rennen da irgendwie, da unterschiedlichste Aussagen bekommen und weiter verwiesen werden, blöde Sprüche kassieren irgendwie. Dann kommen halt noch diese ganzen Konstellationen dazu mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und der Überlappung. Ja, das sind halt ähnliche Symptome, das sind ähnliche Sachen, das sind vielleicht auch ähnliche neurologische Strukturen dahinter. Das greift vielleicht ineinander. Dann wird aber ausdifferenziert und dann heißt es, das eine oder das andere und wie und was ist denn jetzt was? Würde man das sauber trennen, dass man sagt, es gibt gewisse Grundkonstellationen, die machen es halt schon mal schwieriger für dich und jetzt hast du da quasi ADHS bekommen quasi, durch die das zu viel. Dann könnte man damit vielleicht auch klarer umgehen. Also für mich, aus jemand, der sehr formal zu denken gewohnt ist und das halt auch sehr akribisch gelernt hat irgendwie, ist das ein ziemlich chaotisches Durcheinander eigentlich von den Begrifflichkeiten. Und selbst die Philosophen sind ja da zum Teil mit ihrer Logik wesentlich genauer und präziser quasi. Da könnte man was verbessern, möchte ich nur mal anmerken. Aber Man muss auch sagen, die Idee, die dahinter steckt, ist ja eigentlich immer zu sagen, ich diagnostiziere eine Hilfsbedürftigkeit, dass Hilfe relevant ist und angezeigt ist. Und diese Hilfe soll dann halt auch möglichst zielgerichtet irgendwie sein. Das heißt, aus dem heraus macht es ein bisschen Sinn zu sagen, naja, ist es jetzt ADHS oder ist es komplexe posttraumatische Belastungsstörung? Und eigentlich, ich war mir da nicht sicher, habe dann wirklich nochmal gesucht danach, es scheint keine Ausschlussdiagnose zu sein. Das heißt, anders als es jetzt in der ICD-10, also die formal in Deutschland immer noch eigentlich aktiv ist, da steht ja drin, entweder du hast Autismus oder du hast ADHS. Du kannst nicht beides haben. Was in der ICD-11 ja komplett aufgehoben wird und wo sich auch zeigt, nein, also viele Leute, also Pi mal Daumen, 50%, mehr oder weniger, haben im Prinzip von denen, die ADHS haben, auch die Symptomatik für Autismus und umgekehrt. Das heißt, da überlappt sich viel, aber das wird formal eben noch nicht so richtig gehandhabt. Da kommen noch keine verlässlichen Zahlen irgendwo raus. Das geht zum Teil gar nicht, dass man das irgendwo kodiert oder erfasst. Und insofern, da muss man einfach mal abwarten, wie sich's entwickelt. Ich sage ja immer, das hängt irgendwie miteinander zusammen. Bei ADHS und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung ist es zum Glück wohl bereits in der ICD-10 keine Ausschlussdiagnose. Trotzdem wird es von vielen in der Diagnostik so gehandhabt, dass sie sagen, oh, sie müssen aber ausschließen, dass da irgendwelche von diesen Symptomen aufgrund von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung bestehen. Wo ich sage, warum? Also, sie müssen ausschließen, dass sie nur deshalb bestehen. Okay, würde Sinn machen, weil wenn sie nur aufgrund einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung bestehen, würde es vielleicht nicht so viel Sinn machen, dann ADHS-spezifisch zu behandeln, wenn man das wirklich kann. Ist auch nochmal die Frage, passiert das wirklich? Aber von daher wäre es okay. Ich muss aber eigentlich nicht ausschließen, quasi, ob auch zusätzlich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung besteht. Im Kontext mit dem, was wir sonst so gemeinhin ADHS nennen. Wo sich ja für mich immer die Frage angliedert, was ist ADHS genau? Also von der Ursache her, ist es rein genetisch? Fragezeichen. Ist es genetisch und epigenetisch? Ist es vielleicht doch eigentlich so eine Mischung mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, so halb mit drinnen irgendwie, ohne dass man das so genau versteht? Und laut offizieller Diagnostik ist es auch gar nicht so. Also du kannst beide Diagnosen eigentlich kriegen, auch gleichzeitig. Es können beide Faktoren vorhanden sein und du kannst auch beides gleichzeitig versuchen quasi anzugehen und zu therapieren, mit unterschiedlichen Maßnahmen aber halt. Und da wird es ja dann wiederum sinnvoll, dass du sagen kannst, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung kannst du eben halt auch mit Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse versuchen oder also Therapie sind dann oft irgendwie eher gefragt. Aber das geht so in die Richtung quasi, dass man sagt, die alten Konflikte irgendwie finden, raufholen, auflösen, bearbeiten, die angelernten Überlebensmechanismen aus dieser Zeit quasi versuchen, irgendwie durch bessere andere zu ersetzen und so weiter. Das ist halt was, was du aus rein genetischen Faktoren, die mit ADHS einhergehen, nicht wirklich gut machen kannst. Da stehen nicht so sehr Konflikte im Raum, aber natürlich kannst du trotzdem gewisse Anpassungsmaßnahmen treffen. Also darauf zielt ja im Prinzip auch Therapie ab. Also sonst wäre es ja irgendwie sinnlos. Also wenn ich mich nicht anpassen könnte in irgendeiner Form. Aber ja, insofern, es macht Sinn quasi, also beides schon so zu differenzieren oder genauer zu betrachten. Aber es würde wahrscheinlich viel mehr Sinn machen zu sagen, naja, ich gucke mir beides an. Und während das bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung halt schwierig ist, da mal trivial und einfach, wir probieren da mal eine Lösung und gucken nach 2 Wochen, ob es was schon einen Effekt bringt irgendwie. Das geht da halt nicht so leicht, weil man oft an diesen ganzen Traumageschichten halt schlecht rankommt irgendwie. Das sind zum Teil, braucht man da deutlich länger. Bei ADHS aber gibt's eigentlich schon relativ gute Möglichkeiten, weil man kann einfach mal probieren, Medikamente zu geben und zu gucken, funktionieren die möglicherweise? Bringen die einen Effekt? Helfen die an irgendeiner Stelle? Ja, vielleicht reichen 2 Wochen nicht immer, vielleicht braucht man ein paar mehr Wochen, bis man da wirklich eingestellt ist. Man fängt ja dann normalerweise mit kleinen Dosen an, tastet sich da langsam an mehr ran, muss auch gucken, dass man halt das von den Nebenwirkungen und so weiter von den Belastungsfaktoren vom Herz-Kreislauf-System und so weiter alles halt gut verträgt. Ja, da sind schon ein paar Fragezeichen dabei. Hauptproblem dabei ist halt zum einen die Kosten und zum anderen halt, dass halt ADHS-Medikamente leider Betäubungsmittel sind und das Betäubungsmittelgesetz fallen, weil es halt Stimulantien sind. Ja, die könnte man entsprechender eine Aufbereitung und Verwendung oder so weiter halt auch als Partydroge schlimm, schlimm benutzen. Das ist halt so ein bisschen das Problem unseres etwas diffusen Drogenumgangs, dass halt manche Drogen halt irgendwie so total als schlimm betrachtet werden und das total verpönt ist sozusagen, mit Drogen irgendwie irgendwas zu machen. Das ist quasi unverantwortlich und das ist aber halt leider Gesellschaftskonformität, die da halt ganz stark durchschlägt. Das macht man halt nicht. Ein ordentlicher Mensch, der macht das nicht mit Drogen. Das machen nur irgendwelche Menschen, die sozial nicht angepasst sind. Also steckt dahinter. Ja. Und leider korreliert das aber halt damit. Also das heißt, man hat auch bei Menschen, die Drogen, also ich rede jetzt von illegalen Drogen, die illegale Drogen kommunizieren. Jemand kommuniziert Drogen. Nein, er konsumiert Drogen. Also der Drogenkonsum hat eine Relation, Korrelation, Mann, ich und Worte, hat eine Korrelation mit sowas wie ADHS. Da gibt's Zusammenhänge sozusagen. Das ist zum Teil das, was man auch als Selbstmedikation irgendwie dann irgendwie benennt. Es sind ähnliche genetische Faktoren und Strukturen und so weiter, die einen da vielleicht anfälliger für machen, die den Bedarf für machen, die es vielleicht sogar partiell sinnvoller machen. Und ich meine, das zeigt sich eigentlich durch die Medikation, dass man sagt, man hat da Medikamente gefunden, ja, die wir auch im Kontext Drogen quasi kennen. Das sind quasi die gleichen oder ähnliche Substanzen, die auf der einen Seite verpönen, auf der anderen Seite scheinen sie aber den Leuten zu helfen, wo ich sagen, ja. Deswegen nehmen die auch vielleicht andere Drogen, weil die denen halt auch auf eine gewisse Weise helfen, aber halt auch problematische Nebenwirkungen haben. Haben natürlich die Medikamente aber auch. Aber versucht halt da möglichst Verabreichungsformen zu finden, die möglichst wenig Nebenwirkungen haben, die möglichst wenig Probleme vielleicht verursachen, die möglichst wenig Spaß machen vielleicht auch, ja. Also gerade diese Wirkstofffreisetzung ist eigentlich so gewählt, dass du halt eben nicht diesen Rausch oder sonst was High oder sonst was werden solltest. Aber das ist quasi ein bisschen der Hintergrund auch, wieso halt solche Diagnosen nicht so einfach erteilt werden, weil, die Betäubungsmittel, da verschreibt man jemand ja Drogen. Und das kann man ja nur rechtfertigen, wenn derjenige auch wirklich ADHS hat. Also einfach auszuprobieren, hilft es denn oder hilft es nicht? Nein, das geht nicht. Also ich muss vorher nachweisen quasi, dass derjenige ADHS hat. Trotz dieser ganzen unklaren, diffusen Gemengelage. Jetzt mal aber unabhängig davon, dass ich sagen kann, ich brauche jetzt hier Medikamente oder ich brauche jetzt irgendwie einen Therapieplatz und ich brauche eine Bezahlung durch die Krankenkassen und so weiter. Wenn man das mal alles außen vor lässt, dann kommen wir in einen Bereich rein, wo man wirklich sagen kann, brauche ich diese Diagnostik eigentlich, die zum Teil ja auch eben nicht so ganz logisch sinnvoll ineinander greift an einigen Stellen. Wir können uns gerne auch nochmal im Einzelnen angucken, was die Diagnosekriterien für ADHS bzw. Autismus sind in der ICD-10 oder ICD-11. Die amerikanische DSM-5 macht es wieder ein bisschen anders. Muss man sagen, ist ähnlich, aber nicht ganz identisch. Und dann kommen wir zu dem Schluss, dass er sagen kann, eigentlich für viele Sachen brauchen wir es eigentlich gar nicht so genau. Da reicht es uns vielleicht, wenn wir gewisse andere Effekte, also eher so im Sinne dieser VAS-Thematik halt haben. Oder halt auch, wenn man sagt irgendwie, wir nehmen halt auch noch den ganzen Autismusbereich zu dem ADHS-Bereich dazu, machen ein Gesamtspektrum drum. Also wie ich es ja schon angedeutet habe in der letzten Episode, dass man sagt, ja, dann schaffen wir halt eine neue Begrifflichkeit, dann nennen wir das Ganze halt Neurex-A, atypisch, ADHS, Autismus, irgendwas. Eine diffuse Schublade quasi und es ist absolut legitim dann zu sagen, da habe ich jemanden, der scheint VAS zu haben oder halt im weiteren Kontext wahrscheinlich jemanden zu haben, der scheint halt im Neurex-A-Bereich zu sein. Und das darf ich dann halt auch sagen, weil das ist keine offizielle Diagnose, da hängt nichts dran irgendwie, da hat keiner eine Deutungshoheit quasi dafür und kann mit diesem Begriff halt operieren, kann halt aber auch mit Leuten ja dann anders umgehen oder arbeiten, wenn man sagt, pass mal auf, du kommst vielleicht aber halt auch mit anderen Leuten besser klar, die halt diesen Neurix-A-Aspekt haben. Du hast gewisse Missverständnisse mit anderen Leuten, die halt diese Neurix-M-Geschichte haben. Also die in dem neurotypischen Bereich, Neurix-M, Mittelwert, Median, Mediocre, Mitteldings liegen und die es halt schaffen, innerhalb ihrer Kompensationsressourcen, die sie halt haben, sich auch den gesellschaftlichen Normen und Vorgaben halt anzupassen. Ja, das ist dieser Neurix-M-Bereich. Neurix-A schafft es eben halt nicht. Jetzt könnte man aber auch sagen natürlich, okay, kann man zwischen diesen Gruppen hin und her rutschen? Ja, das können wir jetzt definieren. Wie gesagt, das Problem ist ja eher, wie viel von deinen Kompensationsressourcen musst du quasi im Normalfall aufwenden. Und ich würde eigentlich davon ausgehen, dass man sagen kann, also ein Mensch im Neurix-M-Bereich irgendwie muss 60% vielleicht maximal aufwenden seiner Kompensationsressourcen. Maximal 60%. Der hat immer noch 40% Puffer oben drüber. Die meisten liegen aber vielleicht bei 20% oder so. Die verwenden nur 20% ihrer Kompensationsressourcen, so im Schnitt irgendwie dafür, sich der Gesellschaft irgendwie anzupassen. Passieren bei denen jetzt irgendwelche krassen Dinge oder Belastungen oder sonst was, dann haben die noch genügend Pufferreserven und so weiter. Aber auch denen kann es halt passieren, dass sie da drüber kommen. Also es kann jedem passieren. Und das ist ja der Effekt, den ich auch wirklich habe, dass ich sage, habe ich entsprechend krasse Belastungen halt, dann kriegst du praktisch jeden Menschen irgendwo in die Knie. Es passiert halt nur beim einen früher als beim anderen, je nachdem, was der ansonsten halt noch mit sich rumschleppt an Last quasi. Und das ist auch ein bisschen so die Richtung, in die so diese ganze Traumathematik halt geht, dass man sagt, das ist halt über den normalen Bewältigungskapazitäten drüber. Also ein Trauma passiert dann, wenn du es halt nicht mehr mit deinen normalen Ressourcen halt gut bewältigen kannst. Geht in eine ähnliche Richtung. Das Interessante ist ja, es gibt auch genetische Faktoren, die mit Trauma, also komplexer posttraumatischer Belastungsstörung oder posttraumatischer Belastungsstörung korrelieren. Das heißt, dass es eine Traumafolgestörung gibt, korreliert auch mit gewissen genetischen Faktoren. Was nicht bedeutet, ich hatte schon gesagt irgendwie, dass es jetzt eine genetische Sache ist, sondern es ist einfach so, du tust dir dann halt, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du halt ein Trauma hast, also dass du quasi durch ein bestimmtes Ereignis in einen Bereich kommst, den du nicht mehr bewältigen kannst. Und das würde ja aber damit zusammenpassen, dass du sagst, naja, gewisse Leute haben halt weniger Puffer in ihrer Kompensationsreserve, in ihren Kompensationsressourcen da noch drin. Die haben schon eine höhere Grundkompensationslast. Und diese Kompensationslast führt dann dazu, dass quasi schon ein mittelgroßes Ereignis dazu führt, dass sie dann halt ein traumatisches Erlebnis haben, das sie dann halt nicht mehr bewältigen können, nicht mehr gut verarbeiten können, also dass ihre Kapazitäten überschreitet. Und in dem Kontext, mit dieser Erklärung, ist es auch gar nicht verwunderlich, dass es offenbar eine starke Überlappung auch gibt zwischen den genetischen Faktoren, die man so in dem Bereich ADHS und Autismus irgendwie so identifiziert zu haben meint und den genetischen Faktoren, die man halt in dem Bereich von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung verortet hat, also die quasi die Wahrscheinlichkeit halt erhöhen. Das würde ja Sinn machen. Ja, das sind insofern eher Neurix-A-Menschen, die dann halt diese Probleme haben oder eher in diese Probleme reingeraten. Es muss ja nicht jeder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung bekommen, aber die Chance, dass du sie kriegst, ist halt höher. Du musst halt noch ein bisschen Pech dazu kriegen, dass die entsprechenden Ereignisse halt da kommen, aber dann bist du halt anfälliger dafür. Und das sagt ja genau im Prinzip der wissenschaftliche Befund aus. Du bist halt anfälliger mit gewissen genetischen Konstellationen halt, die aber sich halt stark überlappen halt auch mit dem, was halt mit ADHS und Autismus halt assoziiert ist. Und das ist einigermaßen diffus, so genau weiß man es halt an vielen Stellen nicht. Da kann man durchaus noch mehr Forschung und mehr Erkenntnisse irgendwie erlangen, aber daher gibt es Zusammenhänge und das macht über diese Kompensationsschwellen und so weiter, macht das Sinn. Insofern wäre Neurix A etwas, was man sagen kann, das ist halt Ja, das sind eben halt Menschen, die halt aufgrund von genetisch / epigenetischen Vorbedingungen einen höheren Kompensationsaufwand die ganze Zeit haben in unserer Gesellschaft, die halt eher auf Neurex-M-Typen ausgelegt ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Erklärung an der Stelle. Und das, damit korrelieren dann auch viele andere Sachen. Also sowas wie diese Konformitätsgeschichte, diese neurosozialen Typen, die ich eben auch in einer Episode mal erwähnt hatte, wo ich sagen kann, ja, du hast halt wirklich diesen Neurex-A-Bereich, du hast diesen Neurex-M-Bereich. Das ist nichts ganz Trennscharfes und es scheint so ein bisschen eindimensional zu sein irgendwie, dass man sagt, wie viele von diesen genetischen Faktoren hast du. Aber es sind ja mehrere verschiedene. Das heißt, du kannst da unterschiedliche Faktoren haben. Und insofern gibt es halt auch unterschiedliche Varianten von Neurex-M und Neurex-A. Das heißt, das kann auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Schiebereglern quasi, kann das irgendwie passieren und stattfinden. Und irgendwelche zusätzlichen Ereignisse schlagen da aber halt mit rein. Also die verstärken halt gewisse Aspekte, hängen damit aber halt auch gleichzeitig wiederum zusammen. Ich komme auf diese Neurex-A, Neurex-M-Sachen mal wieder zurück. Wichtig dabei ist, das ist ein Work in Progress. Ja, das ist jetzt mal ein Hilfskonstrukt, ein Arbeitstitel, könnte man sagen. Das ist jetzt keine herausragend neue Theorie. Vielleicht nennt man es auch in Zukunft dann mal irgendwie ein bisschen anders. Oder ich lasse die Begriffe wieder fallen. Mal gucken. Vielleicht nennen wir es auch Neuro-A und Neuro-M oder whatever. Also ich finde die Buchstaben aber mal ganz schön. Also wir haben A und wir haben M. Das Schöne ist ja auch dabei, A liegt irgendwie so am Anfang des Alphabetes, so extremen. M ist mehr so in der Mitte. Die Frage war ja, wie viel Prozent der Leute hätten das dann eigentlich? Wie viele könnte man in den Neurex-A oder Neuro-A-Bereich einordnen eigentlich? Und das ist natürlich eine Frage, das ist diffus, weil da müsste man ja wieder Kriterien definieren und das würde vielleicht genau dieselben Probleme und Fallen reinrennen wie die offizielle Diagnostik von ADHS und ASS. Aber ich gebe jetzt einfach mal so eine Pi mal Daumen Schätzung so als grobe Vorstellung irgendwie an und komme wirklich auf sowas wie 20-30% der Menschen, die man vielleicht in den Neurex-A-Bereich einsortieren könnte. Und das stützt sich tatsächlich auch auf so die Symptomatik im weiteren Sinne, also nicht nur die offizielle Symptomatik, sondern auch die, die man halt doch bei progressiverer Betrachtung auch diesen Themenbereich quasi im weiteren Sinne zuordnet, der damit irgendwie zusammenhängt. Und wenn man davon ausgeht, dass man sagt, das sind auch Menschen, die halt nur einen Teil der Aspekte mitbringen, die halt eben vielleicht keinen Leidensdruck haben, die vielleicht halt auch sozial angepasst sind, also die funktional sind, sagt man auch immer, die sind funktional. Die funktionieren in der Gesellschaft. Trotzdem haben die vielleicht gewisse Aspekte davon und halt einen größeren Kompensationsaufwand die ganze Zeit. Und dann kommst du so auf 20-30%, die man einfach mal annehmen kann. Also deutlich mehr eigentlich, als ich bisher in der Diagnostik habe von ADHS und Autismus. Also Autismus liegt so bei 1, vielleicht 2% bisher. ADHS liegt so bei 8% irgendwie. Das ist unterschiedlich je nach Altersgruppe und wie und wo und was von der Diagnostik. Ja, es steigt etwas quasi, aber das ist halt zum einen halt durch die höhere Belastung, so Nachwirkungen halt Corona und Co. Zum anderen aber auch, weil man jetzt halt genauer hinguckt, also weil einfach dieser Erkenntnisfortschritt halt in diesem Bereich momentan halt sehr groß ist. Also diese Aufmerksamkeit, dieses Verständnis dafür und so weiter, das wächst ja massiv an. Das heißt, es kommen auch viel mehr Leute überhaupt auf die Idee, so eine Diagnose zu haben. Die hängen dann nicht länger damit fest, dass sie sagen können, sie haben halt eine Depression, eine Angststörung und halt vielleicht Borderline. Sagen kann, aber vielleicht ist das halt auch ADHS und Autismus, was du hast. Und dann sagen die irgendwann, hey, ja genau. Und früher wären die aber gar nicht draufgekommen. Oder auch die Therapeuten oder sowas waren in die Richtung nicht geschult. Ich meine, viele sind immer noch nicht geschult. Und auch im Psychologiestudium findet das Ganze nicht so die Relevanz, die es inzwischen, ich sag mal, in dynamischeren anderen Bereichen inzwischen hat. Also der Erkenntnisfortschritt hinkt da an manchen Stellen noch ein bisschen nach. Trotzdem, ich würde natürlich keine 20-30% jetzt irgendwie mit ADHS-Diagnose irgendwie an Menschen haben. Beziehungsweise, wenn es so viele sind, wäre es eigentlich wünschenswerter, dass man sagt, naja, kann sich die Gesellschaft nicht stärker dran anpassen an die Bedürfnisse dieser Menschen? Und das ist ja der andere Trick irgendwie. Kann ich quasi durch gesellschaftliche Veränderungen, die mich eine gesündere Gesellschaft schaffe, kann ich dann vermeiden, dass Menschen eine ADHS-Diagnose bekommen? Also kann ich quasi dafür sorgen, dass sie keine Diagnose brauchen? Ja, natürlich kann ich das, weil wir hatten ja festgestellt, es geht nicht um diese Grundkonstellation, die da ist, sondern es geht ja eigentlich darum, den Menschen entgegenzukommen, die ansonsten andere Hilfsangebote brauchen. Also den Menschen quasi zu ermöglichen, mit ihren Kompensationsressourcen gut auszukommen, indem ich halt ihnen da Last abnehme. Und wenn ich ihnen die Last abnehme, dann brauchen sie vielleicht halt keine anderen Hilfsangebote. Dann kommen sie mit weniger oder gar keinen Medikamenten vielleicht klar. Es gilt nicht für alle, das gilt dann vielleicht für einen kleinen Prozentteil. Aber das ist, trotzdem helfe ich mit quasi, dass weniger Menschen eine ADHS-Diagnose bräuchten, wenn ich dem da entgegenkomme. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist ja auch immer wieder umstritten, dass man sagen kann, kann man durch andere soziale Umstände quasi die Rate von ADHS senken, sagen kann, ja, klar kannst du, wenn du den Begriff der Diagnostik meinst, wenn du den ADHS-Diagnostikbegriff meinst, ja. Wenn du den Begriff des Unterbaus, der einfach bei Menschen da ist, nennst, also den ich jetzt hier vielleicht mal eher mit Neurex A bezeichnen würde oder den man mit genetischen Faktoren von ADHS oder whatever bezeichnen könnte, dann muss man sagen, nein, den kannst du natürlich nicht ändern. Insofern, das ist auch nichts, was heilbar ist oder wegzukriegen ist. Es mag sein, dass es Faktoren gibt, die das vielleicht halt verstärken, also gerade im Kontext Epigenetik eben. Kann es gesellschaftliche Rückwirkungen geben? Kann es durch irgendwelche anderen Faktoren geben, die auf Epigenetik einwirken, die dann halt dazu führen, dass halt Genexpressionen halt anders ausgedrückt werden oder zum Zuge kommen, die dann halt zu einer anderen neurologischen Struktur führen? Ja, solche Effekte kann es geben. Aber diesen Gesamtunterbau, den kann ich nicht einfach so mit, ich mache mal die gesellschaftlichen Strukturen anders und dann haben wir das ja nicht mehr. Dann gibt es keinen Autismus mehr. Das ist ja auch eine Diskussion gerade wieder, wo man sagen kann, nein, Autismus war schon immer da wahrscheinlich. Die Leute haben halt nur funktioniert ausreichend oder man hat es halt einfach übersehen oder das in eine andere Schublade gesteckt an der Stelle oder den Leidensdruck von ihnen halt einfach ignoriert. Jetzt passiert das halt nicht mehr. Oder sie müssen halt aufgrund von anderen Faktoren halt irgendwie mehr kompensieren irgendwie oder haben mehr kompensieren müssen, gerade mit Corona. Und dann fallen die halt einfach auf als Diagnose auf einmal. So, wo kommen die denn auf einmal alle her? Ja, die waren da schon. Also von dem Unterbau her, von dem ADHS oder Autismus Begriff, dass der grundsätzlichen Anlage quasi in den Menschen, waren die schon immer da. Nur jetzt werden sie halt Diagnose und hilfsrelevant quasi. Jetzt kommen sie in diese zweite Dimension halt quasi von der Begrifflichkeit halt rein. Ja, gut, also Neurex A 20-30%, Neurex M wären halt dann vielleicht 50-70% und dann habe ich noch irgendwelche Reste irgendwo anders verteilt und so genau habe ich es ja nicht angeguckt. Insofern, vielleicht muss man auch die Prozentwerte nochmal angucken. Aber wir sehen, Neurex M ist halt mindestens 50% oder mehr. Und gerade wenn es halt mehrere kleinen Gruppen da am Rande und daneben halt noch gibt, dann sind 50% halt vielleicht aber halt auch die größte Gruppe mit Abstand. Also selbst wenn es nur 50% wären, vielleicht sind es aber auch 70%, dann sind sowieso auch die größte Gruppe. Es ist die größte dominante Gruppe, es ist auch gut möglich, dass sie so eine Zweidrittelmehrheit vielleicht halt bilden und insofern diejenigen sind einfach, die halt vorgeben, wie die ganzen Sachen läuft und der ganze Rest versucht sich halt daran irgendwie anzupassen. Ein Stück weit ja auch in Ordnung, aber wie gesagt, man sollte halt immer einen Kompromiss finden, damit halt alle ausreichend gut mit klarkommen. Es muss nicht quasi für kleinere Gruppen dann immer perfekt sein, aber es muss ausreichend gut für alle möglich sein. Das ist eigentlich die Strategie dahinter. Auch ganz spannend aber ist jetzt, dass man sagt, wenn man sich jetzt so die Symptomatik oder die anderen Diagnosen anguckt, gibt es denn da auch Korrelationen? Also ich hatte schon gesagt, es gibt klar Korrelationen in der Symptomatik, es gibt Korrelationen in den genetischen Faktoren. Es gibt aber halt auch Korrelationen nicht nur zwischen ADHS und Autismus, wie viele Prozent da dann auch was haben. Und 50% Menschen mit ADHS, die auch Autismuskriterien genügen quasi und umgekehrt, das ist wesentlich höher eigentlich, als was ich als generelle Verteilung in der Gesellschaft habe. Noch höher aber sind die Korrelationen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, da geht man eher von 60% oder mehr sogar aus, und generalisierter Angststörung und Depression. Die liegen sogar noch höher. Das heißt, deutlich überproportional viele Menschen mit diesen, mit der einen Diagnose haben auch die andere Diagnose. Also da gibt es halt einfach Zusammenhänge. Und insofern, wie gesagt, komme ich immer wieder drauf, dieses akribische Trennen von irgendwelchen Sachen ist eigentlich schwierig, weil es genauso plausibel wäre, quasi danach zu suchen, dass man sagt, hast du die eine Diagnose, dann gucken wir uns mal genau an, ob du nicht vielleicht diese anderen Diagnosen auch hast und wir dir auf verschiedenen Ebenen helfen müssten. Das ist zum Teil wahrscheinlicher als das Gegenteil, dass man sagen kann, wir müssen quasi differenzieren, ob du das eine hast oder das andere hast. Das kann sogar widersinnig sein quasi, dass man genau das versucht, wenn eigentlich doch 60% der Menschen beides haben oder so. Also von denen, die überhaupt eine Diagnose haben, meine ich. Insgesamt in der Bevölkerung ist es deutlich niedriger, auch gerade komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, wobei ich persönlich denke, dass es das ist, was stark unterdiagnostiziert ist im Moment, weil es nicht genügend berücksichtigt wird und weil der Fehler gemacht wird, dass eben halt mit einem erwachsenen Gehirn auf eine kindliche Situation geblickt wird und man sagt, naja, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Oder, ach Gottchen, was hat es denn irgendwie? Deswegen hat es hier eine Trauma gekriegt oder was? Ja, dann guckt ein erwachsenes Gehirn drauf und sagt, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, dass die Eltern sich jetzt da nicht drum gekümmert haben mal oder so oder dass sie da nicht verfügbar sind oder so. Und wo man aber dann sagen muss, die kindliche Perspektive ist halt eine komplett andere. Die ist wirklich halt dieses, nein, für das Kind ist das halt existenziell überlebenswichtig, dass da Bezugspersonen da sind, die verfügbar und sicher sind und verlässlich sind. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es quasi eine todesnahe Erfahrung für das Kind, an das es sich halt anpassen muss mit Mechanismen. Und diese Anpassungsmechanismen ist genau das, was wir denen halt eben als Traumafolgestörung finden. Das kurz gesagt so zu dem Mechanismus und dass das halt eine aus meiner Sicht unterschätzte Diagnose ist. Ja, das habe ich aber natürlich jetzt nicht zwingend in diesem Neurix-A-Bereich so filigran auseinandersortiert und gewürdigt. Das sollte man vielleicht an anderen Stellen auch nochmal tun, also das ein bisschen genauer betrachten. Für mich ist es eigentlich schon mal wichtig, dass ich sagen kann, Neurix-A ist halt wirklich so ein Bereich, der hat halt gewisse Grundlagen. Die können auch aus der Epigenetik rauskommen, insofern auch aus komplexer posttraumatischer Belastungsstörung von mir oder sogar aus den Eltern, weil das ist eben halt auch teils vererblich. Aber das führt halt zu anderen neurologischen Strukturen, also eine andere Grundanlage und ich habe halt eine andere Kompensationsaufwand als Neurix-M-Menschen. Und damit schließen wir die Folge jetzt wirklich ab. Ich werde in den nächsten Episoden auch ab und zu von Neurix-A und Neurix-M sprechen und dann entwickeln wir das einfach fröhlich weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, um was geht's denn eigentlich in der nächsten Episode? Waren da schon diese Löffel dran, die jetzt hier irgendwie dann drin liegen? Also, wenn du demnächst was von Löffeln liest, irgendwie, ich habe sie schon hier, ich habe sie auch schon gesucht. Ich hatte nämlich extra Löffel mit hochgebracht und die irgendwie völlig sinnlos. Ich meine, die meisten hören sich das Ganze als Podcast an und das ist ja auch gut so. Ich hoffe, ihr habt eure Wäsche währenddessen brav zusammengelegt. Vielleicht werde ich euch das nächste Mal irgendwie dran erinnern. Vielleicht habt ihr aber auch gerade noch Wäsche im Wäschetrockner. Das ist ja immer der Running Gag, gerade im Neurodivergenzbereich irgendwie, dass man ab und zu die Leute erinnert, dass sie vielleicht noch Wäsche im Wäschetrockner, nicht nur im Wäschetrockner, da ist ja nicht so schlimm, in der Waschmaschine haben, die schön nass ist und jetzt seit Tagen da liegt. Die könnt ihr dann gleich nochmal waschen. Oder habt ihr heute schon was getrunken irgendwie? Trinkt doch ab und zu mal was. Ich sollte vielleicht auch mal in Episoden einfach, nachdem ich vermutlich mehr Menschen aus dem Neurix-A-Bereich habe als aus dem Neurix-M-Bereich, also für die spezifische Programm machen, indem ich einfach ab und zu vielleicht so Wassergluckert, Trinkgeräusche oder sowas einspiele, das Spiel, dass man halt auch merkt, oh, ich sollte heute vielleicht mal was trinken. Das vergisst man leicht. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eure Wäsche jetzt zusammengelegt oder anderen Sachen erledigt währenddessen. Ja, ich hoffe, ihr hört mal wieder rein. Freut mich, dass ihr so viel reinhört bisher. Wir hören uns, vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Episode von
Evomantis. Evomantis. Evomantis.